Ja, von Gott behütet ist unser Thema. Aber bevor ich einsteige, damit ich es nicht vergesse, noch zwei Dinge. Das eine ist Spätsommerfest in 2 Wochen. Es wurden Listen durchgegeben. Ihr habt vielleicht schon hier und da Flyer gesehen. Die Sache ist die, diese Flyer, so schön sie sind, sie bringen nichts, wenn sie aufgestapelt in unserem Foyer liegen bleiben und ab am 18. September weggeschmissen werden. Außer Energie. Also sonst bringen die gar nichts, rein gar nichts. Ich finde, die sind so toll, dafür muss man sich nicht schämen. Und ich würde euch echt bitten, überlegt mal und hakt's nicht ab, weil du denkst, entweder, ach, ich kann eh nicht, sondern nutzt die Gelegenheit, vielleicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Lad ihn zu unserem Spätsommerfest ein. Am 20. August hatte die Emmaus-Gemeinde ihr Sommerfest. Bei uns ist es Spätsommerfest. Es ist was völlig anderes. Und ich bin ja dann nach unserem Gottesdienst rüber. Und dann dachte ich so, hey, die sitzen echt da unter sich. Das war eigentlich nur wie ein Gemeindegrillen. Und dafür ist es ja eigentlich gar nicht gedacht, sondern wir möchten, dass Menschen uns in einer ungezwungenen Atmosphäre 11 Uhr Gottesdienst ausschlafen, dann cool grillen und essen und tolle Zeit haben. Ihr werdet sehen, es wird sicher ein schöner Spätsommertag. Und wenn nicht, dann machen wir es uns hier drin warm und gemütlich. Ich würde euch echt bitten, lasst uns diese Chance nutzen. Wir haben so wenige große Veranstaltungen und ihr habt sicher auch schon gemerkt, wir sagen nicht jede zweite Woche, lade zu irgendeiner Veranstaltung ein, hier und da und dies und jenes, sondern wir wollen uns 3 Veranstaltungen im Jahr rauspicken und da sagen wir, und das sind unsere großen Tage. Einer davon, Spätsommerfest. Fürs Spätsommerfest gab es die Listen, helfende Hände sind immer wertvoll und wichtig. Uns ist leider, sind 2 helfende Hände weggebrochen, die unser Gemeindeputzdienst, Jonas, kommt da was raus? Ich finde immer, es kommt zu wenig. Okay, also der Gemeindeputzdienst ist eigentlich bisher so angelegt, nach wie vor auf Freiwilligkeit. Jeder, der möchte, darf sich am Gemeindeputzen beteiligen, sauber machen, wie sagt man, Raumkosmetik üben und so weiter. Gucken, dass es schön ist. Und das läuft 14-tägig. Und dann hatten wir noch in den anderen, in der Gegenwoche, das als ein Minijob ausgeschrieben. Das heißt, für auf Ehrenamtspauschale Möglichkeit konnten wir das abfedern, dass nicht jeder von uns so oft drankommt. Und da ist jetzt die Maren nach Marburg auf die Bibelschule zur Gemeindereferentin und Erzieherin gegangen. Und die Lydia, die das jetzt eine Zeit gemacht hatte, 1,5 Jahre, ist ausbildungsmäßig auch so beansprucht, dass sie dann nicht 14-tägig noch Gemeinde putzen kann. Nur ist es so, jeder von uns freut sich, wenn es hier drin sauber ist. Vielleicht ist es so ein Impuls, wo du sagst, bisher war das für dich von deiner Situation nicht möglich. Nutz doch die Gelegenheit, bring dich ein. Das sollte man auch nicht alleine machen, zu zweit, denn dann ist es echt eine fruchtbare Zeit. So, jetzt habe ich die Sachen abgehakt. Genau, oder auf mich, oder auf die Jutta, oder auf den Dreck zukommen und so und gucken, dass es von Gott behütet. Von Gott behütet. Und während ich so über das Thema nachdachte, das mich so die letzten 2-3 Wochen schon so beschäftigte, bin ich so, vielleicht bin ich der Einzige hier im ganzen Raum, der denn auf einmal diesen Zusammenhang so ganz neu wahrgenommen hat oder wieder neu, dass so dieses behütet und der Hut irgendwo ein Zusammenhang da ist, dass da irgendwas zusammenkommt. Hüte werden aus verschiedenen Gründen angezogen. So, wenn es denn so nasskaltes Wetter wird, kommt der Lasse mit einem tollen Hut immer wieder her. Ich habe diesen Sommer einige Strohhüte im Urlaub ausprobiert und gesagt, keiner war passend zu meinem Kopf. Aber wenn ich bei den Ranger bin, dann habe ich einen richtig tollen Lederhut. Das ist, der kommt aus Australien und da steht drauf, made down under to wear on top, heißt so viel wie, es wurde auf der anderen Seite der Erde produziert, damit du es auf dem Kopf tragen kannst. Und die, als ich zum Formel 1 nach Monza, ist übrigens dieses Wochenende Formel 1 in Monza, oder wo ist es? Genau, ich war da vor 20 Jahren, schon wieder 20 Jahre her. Ich weiß es deswegen, weil das war das erste Mal nach meiner Hochzeit, dass ich gefühlte 1000 Kilometer von meiner Frau entfernt war. Auf jeden Fall auf dem Weg zur Rennstrecke habe ich mir einen Hut gekauft, eine Cap, und das war eine Ferrari Cap, ist ja klar. Und der hatte mehrere Funktionen, einerseits als Sonnenschutz, andererseits so als, genau, dass die Sonne nicht scheint, dass kein, also jetzt bräuchte wegen Sonnenbrand auf dem, aber auch zur Identifikation. Es gibt Hüte aufgrund von Modeerscheinungen, da gibt's Trends und Cicero und andere Musiker setzen da wieder Trends von irgendwelchen Hüten. Es werden so viele verschiedene Hüte, sind wieder angesagt. Aber der wichtigste Grund, einen Hut zu tragen, ist der Schutz. Jetzt frage ich mich mal, habt ihr heute Morgen irgendwas mitgebracht, was so ein bisschen aussieht wie ein Schutz? Okay, hebt's doch mal hoch, was haben wir denn hier? Ich habe meinen Ranger-Hut daheim vergessen, habe ich unten im Kinderstundenraum so eine Kapitänsmütze gefunden. Dachte mir, mein Bart sieht jetzt aus wie Captain Blaubär. Genau. Und jetzt würde ich mal euch fragen, was habt ihr mit und warum habt ihr das mit? Was bedeutet das für euch?
Vor dem Regen geschützt sein und vor der Sonne.
Okay.
Gegen Kälte.
Gegen Kälte, okay. Hier haben wir noch den Ecki.
Kämmen und die Haare sind ein bisschen...
Man muss nicht so viel kämmen, ja? Okay.
Meine Regenjacke und Windjacke.
Okay, eine Regen- und Windjacke. Wer hat noch was mit? Okay, hier die Rahel.
Das ist der Hausschlüssel und der Blockhausschlüssel vom Garten. Also die Häuser, die mich schützen, wenn es regnet oder wo ich einfach mich geschützt fühle.
Okay, und wenn es regnet, tust du dir den Schlüssel so oben drüber, oder?
Nee, das ist einfach Haus.
Ach so, okay. Okay, Margot?
Meine Bibel. Na, jedes Wort ist ein Schutz für mich.
Okay, gut. Noch jemand? Was dabei? Hier?
Ein Motorradhelm.
Okay, der ist auch gut. Genau, mit dem kann man auch American Football spielen, da schützt es auch ziemlich. Der Hut hat vor allem schützende Bedeutung. Bei den Pfadfindern wird eigentlich ganz klar immer gesagt, wir sind nicht Old Shatterhand, die keine Hüte mögen, sondern wir ziehen einen Hut auf, weil wenn du den ganzen Tag in der Sonne bist und dir brät die Sonne runter, das kann echt, das wird manchmal unterschätzt, was das für eine Wirkung hat. Wenn wir in die Kirche gehen, ist es üblich, dass die Männer ihre Hüte ausziehen, während die Frauen ihre Hüte anlassen können. Es ist aber auch in manchen Kulturen üblich, dass Frauen, wenn sie in religiöse Gebäude eine Kopfbedeckung extra aufsetzen müssen, mindestens ein Schal oder ein Tuch. Und wenn ihr mal in eine jüdische Synagoge geht, sie besucht oder in Israel an die Klagemauer wollt oder andere Heiligtümer, dann müssen auch die Männer einen Hut oder eine Kopfbedeckung tragen. Und wenn es nur das Taschentuch ist, das du dir so auf den Kopf legst. Das sieht zwar urbescheuert aus, aber das ist schon das Mindeste, was du drauflegen sollst. Für uns dann manchmal sehr suspekt, wenn du in eine tolle Kathedrale irgendwo ans Ulmer Münster gehst. Ich war noch nie am Kölner Dom, oder aber in irgendeine Kathedrale und dann müssen wir Männer, wir sind da an der Türe und dann werden die Käppis abgezogen und ich bin mir so seltsam vorgekommen, als ich dann das erste Mal in Israel an der Klagemauer war und wollte natürlich meine Mütze abziehen und bin dann da rein und dann auf einmal, hey, nee, nix, Hut auf und dann läufst du da mit der Baseball-Cap, ist immer noch besser wie nackter Kopf, weil das ist total ungehörig, so sich einem Heiligtum oder auch vielleicht im übertragenen Sinne Gott zu nähern. Jede Tradition hat Verhaltensmuster und lehnt sich an eine bestimmte Bedeutung. Und wenn ich die von mir nicht, also wenn ich nicht weiß, woher kommt es eigentlich, warum wir das so machen, wie wir es machen, dann kann es zu Irritationen führen, wenn andere das komplett anders machen. Das war jetzt so dieses Beispiel als junger Kerl, ich glaube, ich war ungefähr 18, bin ich mal in einer Baptistengemeinde bei einem Vortragsabend gewesen. Und weil es in meiner Zeit einfach so cool war, mit einer Baseballcap rumzulaufen, saß ich da in einem Gottesdienst drin, Baseballcap auf und auf einmal hatte ich so gefragt, muss ich die jetzt hier eigentlich ausziehen? Und hat schon gedacht, oh, was ist denn da so üblich bei den Baptisten? Wer sich fragt, was sind die Baptisten, die sind ungefähr so wie wir. Wir haben Tradition und manchmal wissen wir gar nicht, woher das kommt. Viele wissen schon gar nicht mehr, warum zum Beispiel ein Mann, wenn er denn einen Hut aufhat und der kommt in eine in andere Gesellschaft oder er grüßt einen anderen Mann, dass er den Hut hebt. Warum macht man das? Wer weiß das? Oh. Aus Wertschätzung, okay. Hat jemand eine Idee? Genau, endlich mal durchlüften. Dass wir auch mal sehen, dass da keine Haare mehr drunter sind. Ja, aber in dem Moment würde ich ja quasi signalisieren, wenn ich das jetzt abziehe, ich ordne mich nicht mehr unter. Das. Also es ist tatsächlich so, dass zumindest nach verschiedenen Antworten, die man auf Yahoo oder Google oder Web oder sonst was finden kann, dass es wohl so darum ging, um dem anderen zu zeigen, so ich habe lautere Absichten. Ich komme nicht geschützt zu dir, sondern ungeschützt. Also kam aus der Ritterzeit, weil sich der Ritter quasi, wenn er den Helm absetzt, ist er nicht kampfbereit. Interessant, hä? Da, und heutzutage reicht es denn, wenn er nur noch an Kopf so langst und dann Höflichkeit. Aber das war ja auch mit der Grund, warum stehen die Männer auf, wenn dann jemand an den Tisch kommt. Wir denken, das ist höflich. Damals war es einfach so, du warst halt besser kampfbereit, wenn du aufgestanden bist, weil dein Schwert im Sitzen nicht so schnell ziehen konntest wie im Stehen. Und heutzutage denkt man, warum ist denn der nicht so höflich und steht nicht einfach auf, wenn ich da komme. Derweil war das nur, ich bin kampfbereit. Hallo? So. Frauen haben, ist oftmals genau dieser Bedarf und jetzt nur, dass wir uns hier richtig verstehen. Es geht in dieser Predigt auf keinen Fall um dieses Thema, sollen Frauen oder Männer mit oder ohne Hut in den Gottesdienst kommen. Also, dass wir uns da richtig verstehen, gell? Es ist ganz wichtig. Ich will auch nicht durch die Hintertüre irgendwas andeuten oder einbringen, wo wir drüber nachdenken, sagen, auf einmal fangen wir denn an, sondern es ist nur ein Gedanken und es hilft uns, diesen Gedanken mitzunehmen. Gott, von Gott behütet. Das Wort Hut stammt von dem mittelhochdeutschen Huot, H-U-O-T, ab und bedeutet ursprünglich Decke oder Schutz im Sinne von Obhut, wurde dann aber spezieller in der Bedeutung Kopfbedeckung verwendet. Es entstand aus einer indogermanischen Wurzel Kat oder Skat, beschützende Bedeckung. Also Skat, da kommt der Het her, oder Skat, Het. So, das kommt alles in die gleiche Richtung. Durch den Verlust des S-Lautes und die Verschiebung kam dann irgendwann der Hat oder Huot raus und bedeutet also Hut, von Schutz oder von Decke. Die feminine Form, nämlich das mittelhochdeutsche Huote, bezeichnet dagegen Aufsicht, Fürsorge, Schutz im ganz Allgemeinen, so verglichen mit Hüten, aufpassen. Und dies wurde unter anderem in Bezug auf Lebensverhältnisse, das Aufsehen einer Herde, Aufsicht, Schützen der Kinder und so weiter, all das, was so mit ich hüte, bewachen, bedecken, ist aber auch im militärischen Sinne, darum geht es ja auch von der auf der Hut sein. Der Wachhabende ist auf der Hut. Es geht um Schutz beziehungsweise um Abdeckung. Und daher kommt auch der Begriff von unter die Haube kommen. Kommt jemand unter die Haube, heiratet er oder sie. Und die Redewendung bezieht sich eigentlich auf die alte Tradition, dass nach die verheiratete Frau ihre Haare nicht mehr offen tragen durfte, sollte, sondern sie verdeckte, weil im Mittelalter bis zum Jahre ungefähr 1800 galt die Haarpracht einer Frau als aufreizend. Und deswegen musste sie nach der Heirat unter einer Haube versteckt werden. Diese war von nun an fester Bestandteil der weiblichen Kleidung und signalisierte geordnete Zustände, Wohlanständigkeit und Würde. So, ich bin nicht mehr zu haben, ich brauche mich nicht mehr herauszuputzen, weil ich bin schon verheiratet. Unter die Haube gekommen. Interessanter Aspekt, ja? So. Und auf einmal kommt da so ein ganzer Trend und die Leute, gerade wenn ihr so Filme noch in Erinnerung habt, wie die Waltons und wer nicht alles da so, die hatten alle immer solche Hauben auf und das sah ich total bekackt aus. Aber so, die sind unter die Haube gekommen. Geordnete Zustände. Und dieses Handeln berief sich aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 12. Und da lesen wir jetzt folgende Verse. Paulus beschreibt es hier: Ich bin so froh, liebe Freunde, dass ihr stets an mich denkt und an der Lehre festhaltet, die ich euch weitergegeben habe. Doch es gibt noch eins, das ihr wissen sollt. Ein Mann ist Christus verantwortlich, eine Frau ist ihrem Ehemann verantwortlich und Christus Gott. Ein Mann entehrt Christus, wenn er beim Beten oder Weissagen seinen Kopf bedeckt. Eine Frau entehrt ihren Mann, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder weissagt. Denn das wäre dasselbe, als würde sie sich den Kopf kahl scheren. Wenn sie sich nun weigert, eine Kopfbedeckung zu tragen, könnte sie gleich ihr Haar abschneiden, da es für eine Frau aber eine Schande ist, ihr Haar abzuschneiden und sich den Kopf kahl zu scheren, soll sie eine Kopfbedeckung tragen. Ein Mann dagegen soll nichts auf dem Kopf tragen, wenn er betet, denn der Mann ist zu Gottes Ehre geschaffen und sein Abbild. Die Frau aber ist zur Ehre des Mannes geschaffen. Der erste Mann kam nicht von einer Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde nicht für die Frau erschaffen, sondern die Frau für den Mann. Deshalb soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen, auch wegen der Engel. Und dann denkst du so, wow, interessanter Text, wird ganz oft ausgelassen. Ich glaube, ich habe noch nie darüber gepredigt. Ich weiß nur als junger Kerl, weil gerade der letzte Vers, deshalb soll eine Frau eine Kopfbedeckung tragen, auch wegen der Engel. Da hieß es bei uns so vor 20 Jahren, so als Frau, wenn du keine Kopfbedeckung auf hast und du begegnest einem Engel, dann sag einfach, du bist eine Frau. Offensichtlich können die das nicht unterscheiden. Nee, die Bedeutung dieses Satzes ist wohl wirklich umstritten. Das griechische Wort für Engel kann ja auch Bote bedeuten. Und dann wäre hier womöglich Menschen im Blick, die im Auftrag von Behörden christliche Gottesdienste besuchen, um zu überprüfen, ob dort allgemeine sittliche Standards eingehalten werden. So wegen der Boten, die kommen und mal checken, läuft eigentlich alles so gut. So, jetzt ist hier der spannende Aspekt auf jeden Fall. Und hier gehen wir aber gleich noch weiter. Die Frau soll etwas auf dem Kopf tragen, um zu zeigen, dass sie eine, wie die Reihenfolge sagt, eine Macht über sich hat. Es ist jemand, sie steht unter einer Autorität. Und zwar sowohl Christus auf jeden Fall und wenn sie verheiratet ist, auch ihrem Christus und ihrem Mann. Aber dann kommt eigentlich später, dass der Mann ist nichts ohne seine Frau und die Frau ist nichts ohne den Mann. Vor Gott sind alle gleich, kommt auch noch in diesem Textpassage dazu. Und die Frage ist dann aber, die sich ja mir auch gestellt hat, warum tragen die jüdischen Männer dann eine Kopfbedeckung? Und das geht auf Aaron und auf seine Nachkommen zurück, die als Priester ihren Dienst im Tempel mit weißen, also die haben im Dienst, im Tempel ihren Dienst gemacht und sie durften auf keinen Fall unbedeckt in das Allerheiligste kommen. Weil nackte Haut galt auch im Orient als, also man ist ja auch verletzlich, aber auch das ist ein großer Schambereich. Und weiße Leinwand sollte einfach auch signalisieren, ich bin abgedeckt, also weiße Leinwand hat was auch mit reingewaschen sein, durch jemand anderes, durch etwas anderes. Und so kann ich in die Gegenwart Gottes treten. Es geht also nicht nur um das Erfüllen von äußerer Kleiderordnung. Und das möchte ich euch so heute Morgen auch nochmal mitgeben. Wir wollen hier nicht anfangen, ob mit oder ohne Kopfbedeckung hier die Menschen, Männer und Frauen in den Gottesdienst zu kommen oder in Gottes Gegenwart. Aber andererseits ist doch so ein Hut, so ein Schirm, so etwas, was ihr als Utensilien habt, doch eine geniale Gedankenstütze, Eselsbrücke, ein Hinweis, dass wenn ich ohne Hut durch den Tag laufe und ich bin in einem Land wie zum Beispiel Ägypten, wo es heiß ist, wo die Sahara ist, wo die Sonne brennt, aber auch hier bei einem richtig heißen Sommertag und ich schütze mich nicht durch irgendetwas, dann nehme ich echt Schaden. Und wie ist es manchmal so, dass wir vielleicht leicht uns doch mal einen Schirm zur Hand nehmen, einen Hut aufsetzen oder sonst etwas Schützendes zu uns nehmen. Und jedes Mal, wenn du so einen Hut anziehst, einen Schirm aufziehst oder sonst was, du daran erinnert wirst und zu denken, aber eigentlich ist doch Gott mein Schutz. Er, der mich beschützt, er, der auf mich aufpasst. Im Psalm 121 ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem und die wissen, dass es auf dem Weg nach Jerusalem echt, von egal woher du kommst, das ist echt eine Fahrt oder ein Trip, ein Marsch, ein Lauf, der unter einer intensiven Sonneneinstrahlung ist. Und da heißt es in Psalm 121, ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behüte dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Das hat was mit diesem Hut als Schattenspender, als Schutz, aber auch mit dem Hirten, der von Weitem wacht und drauf blickt, dass nichts an Schaden dir entgegenkommen kann. Und im Psalm 23, da betet David vor 3000 Jahren, da heißt es ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Meine Bibelübersetzungen sind, wie ihr wahrscheinlich öfters schon gemerkt habt, sie ist sehr nach heutigem Deutsch. Ich habe die Neues Leben Übersetzung, wähle ich meistens zum Predigen. Und das gibt uns nochmal vielleicht in einer anderen Sprache, spiegelt das wieder, was wir vielleicht von alten Luther oder von der Elberfelder her schon mal kennen. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Andersrum gesagt, ey, wenn der Herr nicht dein Hirte ist, dann läufst du vielleicht echt schutzlos durch die Gegend. Als Jesus mal die Menschenmenge, das Volk Israel gesehen hat, am See Genezareth oder drumherum irgendwo, und dann hat es ihn irgendwann innerlich so bewegt und das hat ihm quasi wie den Magen umgedreht und er guckte auf das Volk und er sagte, Sie laufen umher wie Schafe, die keinen Hirten haben. Leute, in Frankfurt, jetzt, heute Morgen, irgendwo auf einer offenen Straße nicht geschützt zu sein, kann einem in diesem, da passiert ja eh nichts, oder vielleicht doch, ein gewisser Restzweifel ist ja, es gibt einem ein mulmiges Gefühl. Wahrscheinlich passiert nichts, aber wer kann es denn schon wissen? Wenn Gott nicht dein Hirte ist, dann kann es sein, dass du echt umherirrst wie jemand, der wie ohne diese Aufsichtsperson da ist. Natürlich haben wir irgendwann das Gefühl als junge Leute, ich mag mich befreien, ich emanzipiere mich, ich muss aus diesem Machtbereich meiner Eltern rauskommen. Das ist völlig normal, das gehört so, das ist wichtig. Eigenverantwortung übernehmen. Aber im viel tieferen oder weiteren Sinne, mich so zu emanzipieren, zu sagen, ich brauche keinen Gott mehr, damit lege ich gefühlt wie in der Wüste meinen Hut ab und sage, ich brauche nichts, was mich schützt. Ich komme da selber zurecht. Und das ist echt lebensgefährlich. Das kann tödlich sein. Dann sagt hier in Vers 2, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Ich finde es so toll, wenn ich hier manchmal Schäfer durch Babenhausen, ich glaube zweimal im Jahr sieht man die so, und das ist so ein friedliches Bild. Das ist so genial, wenn du dann so siehst, wie diese Herde sich so von einem grünen Fleck zum anderen bewegen darf. Und da ist immer ein Hirte, der echt
wacht über diese Schafe. Aber dafür musst du auch bereit sein, Schaf zu sein. Als Wolf brauchst du nicht unter die Herde mischen und denken, ach, ich gehöre da irgendwie dazu. Ich finde, ich bin auch ein Schaf. Ich möchte auch vom Hirten beschützt werden, aber nicht bereit zu sein, ein Schaf zu sein. Das wird nichts werden. Versteht ihr den Gedanken? Wenn ich als reisender Wolf umhergehe und denke, ach, das würde ich auch gern wollen, dass jemand auf mich aufpasst. Und du mischst dich darunter und du bist vielleicht echt jemand, der permanent irgendwelchen Schafen in den Knöchel beißt, dann wirst du, also mit Schafen, dann wirst du als Wolf da nicht dich wohlfühlen können. Und der Hirte wird nicht glücklich sein über dich. Aber wie viel Geborgenheit, wie viel Gelassenheit, vor allem der Weitblick eines Hirten ist ja nicht nur, dass er aufpasst und abwehrt, sondern dass er auch weiß, was in den nächsten guten Stationen schon Vorblick hat. Wo kann es denn hingehen? Und dann gibt es so Situationen von so einem Aufpasser, einem Hirten, da sieht er, die Wiese ist jetzt so bald echt abgegrast. Aber um zur nächsten Weide zu kommen, ist es vielleicht ein Stück zu laufen. Das ist kein schöner Weg. Man muss sich vielleicht durch eine enge, vielleicht auch über eine gefährliche Straße begeben. Und dann würde ich doch als Schaf eher sagen, warum treibt mich der Hirte auf einem Weg, der mir unsympathisch zu sein scheint, wenn ich doch hier habe Weide und da keine. Ich als Schaf mit dem kurzen, also ich sehe ja nur maximal vielleicht 2-3 Meter voraus und mehr Perspektive habe ich ja gar nicht. Und der Hirte mit seinem Draufblick sagt, das mag jetzt vielleicht herausfordernd für dich sein. Es ist auch ein Stück weit gefährlich, wenn du nicht an meiner Hand gehst. Aber ich will dich nämlich auf noch saftigere Wiesen bringen. Er gibt mir Kraft, zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Oh Mann, das sind wir als Christen manchmal so herausgefordert. Wenn das nämlich das Leben um uns herum echt mal wie so eine Tiefe, so ein Tal, also ist echt alles blöd. Und dann in dem Moment auf den Hirten zu blicken und zu sagen, der mich behütet, der hat wahrscheinlich einen Draufblick. Und der gibt mir, der macht es nicht, weil er da echt Spaß dran hat. Der ist kein Sadist. Der ist keiner, der so sagt, ja, jetzt muss ich dir mal ein paar Lektionen beibringen. Sondern eigentlich ist manchmal das auch nur notwendiges Übel, um zur nächsten Aue zu kommen. So, dann heißt es weiter, dein Stecken und Stab trösten mich. Also ich kann euch sagen, ich habe noch nie gesehen, ich habe mir auch nicht auf die Lauer gelegt, aber ich habe noch nie wirklich gesehen, dass ein Hirte einen Hirtenstab hat, um die Schafe zu schlagen. Habe ich noch nie gesehen. Als David, als junger Kerl, als Hirte gut genug war, um die Schafe zu hüten, das war für ihn so eine wichtige Vorbereitung. Und er sagte, als er denn den Kampf gegen Goliath gekämpft hat, da war er ein im Kampf erprobter Mensch und ihm war klar, was es bedeutet, gegen Bären, gegen Löwen oder gegen sonstige Feinde zu kämpfen, die ihm anvertrauten Schafe bedrohen oder reißen wollte. Und das war ein Kampferprobter. Dein Stecken, also ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal gemeinsam eine Israel-Reise machen, so eine Reise dort, wo Jesus wirkte und so. Ich kann euch nur sagen, das ist sehr speziell in Israel, weil das israelische Militär, soweit ich weiß, Männer sind 5 Jahre bei dem Militär und Frauen müssen 3 oder 2 Jahre Wehrdienst leisten. 3 Jahre, genau. Und die sind auch in ihrer Freizeit in ihren militärischen Kleidern und sie haben ihre geladenen Waffen dabei. Und die haben freie Fahrt in jedem öffentlichen Bus. Und du kommst da hin und am Anfang denkst du so, das fühlt sich jetzt schon echt komisch an. Und dann kann ich dir sagen, wenn du dann aber irgendwann mal keine jüdischen Soldaten mehr siehst, dann fühlt sich's komisch an. Weil auf einmal denkst du so, der Stecken und Stab, der Schutz, dass die jederzeit kampfbereit wären, wenn irgendein Angreifer, ein Selbstmordattentäter oder so, die können gleich reagieren, egal wo sie sind. Aber wenn die nicht da sind, dann fühlt sich's komisch an. Auf einmal hatte ich dann gemerkt, das fühlt sich echt gut an. In der Nähe von israelischen Soldaten, da bist du eigentlich echt sicher. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Mann, was ist denn das für ein cooler Hirte? Von wem würdet ihr euch von so einem behüten lassen wollen? Ich schon. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Daraus hat echt, oder in diesem Blick, dieses Behütetsein, gibt es echt diesen aaronitischen Segenswunsch, den wir hin und wieder, auch wenn wir als Gemeinden zusammen Gottesdienste feiern, auch aussprechen, der auch manchmal hier nach dem Gottesdienst gesagt wurde. Und ich möchte aus 4. Mose 6 uns einfach mal lesen, in Abvers 22. Dann sprach der Herr zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen Folgendes, segnet die Israeliten mit dem Segen, der Herr segne dich und beschütze dich, der Herr wende sich dir friedlich zu und sei dir gnädig, der Herr sei dir besonders nah und gebe dir seinen Frieden. Auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen und ich selbst will sie segnen. Wenn wir das letzte Bild noch mal groß nehmen, das hier oben drauf ist auch, dann hat das für mich so eine geniale Aussage. Von Gott behütet, lasst es mal auf euch wirken, vielleicht können wir die Lichter hier vorne mal ausmachen. Lasst das Bild mal auf euch wirken. Was sehen wir da? Und jetzt stell dir Folgendes vor. Also die eine Frage ist, wer bist du auf dem Bild? Und wer ist vielleicht Gott auf diesem Bild? Oder was ist Gott auf diesem Bild? Und ich glaube, da kann man so viel reinlegen. Ich merke für mich, dass ich manchmal oder meistens mich so wie dieses kleine Kind sehe, das echt sich geschützt wissen mag. Aber vielleicht bist du auch schon als Christ schon länger unterwegs und du hast irgendwann eigentlich bist so mehr wie dieses Mädchen, die vordere. Auf jeden Fall ist das vordere nach meinem Verständnis nicht Gott, sondern der Hut signalisiert so der Schutz Gottes ab. Gott. Und was macht das Mädchen? Das ist so weise, das weiß, es selber braucht den Schutz, aber auch das Kind braucht den Schutz. Und ist es nicht so, dass wir den Schutz Gottes über uns und über unsere Mitmenschen, sind wir manchmal bereit oder fehlt uns die Bereitschaft, andere mitzutragen im Glauben und zu gucken, dass die auch echt Gottes Schutz erfahren. Kinder in dem Alter, die wissen das noch nicht unbedingt zu schätzen. Und manch ein Kind, ich weiß nicht, ob ihr das so auch schon mal wahrgenommen habt, aber ich kann mich auch erinnern, bei der Zoe oder so, irgendwann werden die Mützen runtergerissen permanent, bist immer dran und dann musst du irgendwann halt festbinden und so. Kinder wissen das vielleicht manchmal nicht zu schützen. Manchmal wissen Menschen nicht, unsere eigenen Kinder auch nicht, das zu schätzen, wenn wir segnend für sie beten und um Schutz bitten. Aber sie, wir wissen, dass es für sie eine Wirkung hat, ob sie der permanenten Sonne ausgesetzt sind oder geschützt sind. Und wir wissen das auch für uns selber. Und wie oft laufen wir manchmal echt unbeschützt durch die Gegend, weil wir Gott auch so gern daheim lassen. Zu manchen Anlässen passt es auch einfach nicht, Jesus mitzunehmen. Oder haben wir ihn echt immer dabei, um zu sagen, nicht nur, ob die Sonne scheint oder nicht, ich möchte echt geschützt sein. Wenn wir jetzt so heute Abend mal feiern, zuerst bevor wir Abendmahl feiern, nochmal, für mich hat sich das Ziel der Predigt dann erfüllt, wenn in Zukunft jedes Mal, wenn ihr eine Mütze aufzieht, wenn ihr einen Schirm aufspannt, wenn ihr euch eine wärmende Jacke anzieht oder eine, die vor Regen schützt, wenn ihr dann darüber nachdenkt, genauso wie ich eigentlich jetzt gerade diesen Schutz so über mich, über mir ausbreite, so will ich vor allem, dass die schützende Hand Gottes über mir ist. Und so wie David gesagt hat, der Herr ist mein Hirte. Wenn du das noch nicht für dich benannt und bekannt hast, dass Gott, ob Gott dein Hirte sein soll, dann kann es sein, du läufst echt noch ungeschützt rum oder du bist noch vielleicht in diesem Status, wo du echt ein kleines, unmündiges Kind bist und du auch vielleicht irgendwann zu der Entscheidung kommen musst, würde ich denn selber einen Hut tragen wollen oder nicht? Will ich selber unter dem Schutz Gottes sein oder nicht? Und ich lade dich ein, auch heute Morgen vielleicht hier etwas festzumachen, zu sagen, ja, ich möchte den Schutz haben. Und wenn wir jetzt so das Abendmahl einnehmen, dann kann das vielleicht auch so ähnlich für uns einen gleichen und doch anderen Aspekt vermitteln. Jesus, der am Kreuz gestorben ist, hat vor seiner Hinrichtung mit seinen Freunden das Abendmahl gefeiert. Und er hat ihnen eigentlich klar gemacht, Leute, die Sünde ist so eine aggressive Krankheit. Sie ist schlimmer wie Krebsgeschwür und sie ist eigentlich unheilbar. Es gibt nur ein Gegenmittel für die Sünde und das ist der Tod am Kreuz von Golgatha. Und wenn du dieses Gegenmittel einnimmst, so wie du beim Abendmahl Brot und Wein aufnimmst, dass wenn wir das im Gebet aussprechen, sagen, so möchte ich echt Jesus in mein Herz aufnehmen, dann hat diese todbringende Krankheit, das Krebsgeschwür, Sünde in dir die Macht verloren, dich in den Tod zu bringen, sondern durch das Gegenmittel Jesus kommt Leben, Rettung und ewiges Leben hinein. Und wenn wir mit dem Hut oder Schirm rumlaufen, dass wir einfach bewusst sind, Gott ist der, der über mir ist, wacht, wenn ich sein Kind bin und wenn ich von Herzen sagen kann, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen, er sei der Schützer und Beschützer. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir echt, dass du ein behütender Gott bist, dass du ein weiser Hirte bist, der uns immer wieder neu zu frischen Wassern, zu saftigen Wiesen bringen möchtest. Unser Leben ist nicht nur geprägt von Mühsalen, Herausforderungen und vor allem du bist keiner, der uns permanent antreibt, sondern du möchtest sehen und erleben, dass wir gut gedeihen, dass es uns gut geht, dass wir echt auftanken können, zu Kräften kommen, dass wir dass wir reiche Frucht bringen. Und Jesus, ich bete echt, dass du das in uns heute Morgen durch die Predigt, aber auch jetzt durch den ganzen, durch alle Aspekte des Gottesdienstes so vermittelst und wir mit diesem Wissen und Verständnis in die neue Woche gehen können, dass du uns schützen möchtest von innen und von außen. Aber es geht um unsere Bereitschaft, wollen wir den Schutz tragen und wollen wir dieses Gegenmittel gegen die todbringende Sünde einnehmen. Und das ist nicht in der Formalität des Hut aufsetzen, uns das Brot und Wein trinken, sondern es soll uns nur als Gedankenstütze helfen, dass wir hier Handelnde werden sollen im Geistlichen. Halleluja, Jesus. Ich danke dir für deinen Segen. Ich danke dir für diese Möglichkeit heute Morgen. Halleluja.